Was hat sich denn Gott eigentlich dabei gedacht, dass er uns so alle rausgesucht hat? Hätte er nicht den Engeln befehlen können, diese Aufgabe zu übernehmen? Die wären ja alle viel, viel qualifizierter gewesen. Die hätten alles wahrscheinlich im Nu umgesetzt, was er den Menschen, was er euch und mir zumutet. Wir kommen ja eh mit unseren Gaben nicht richtig klar oder wir setzen sie nicht ein. Hätte Gott nicht viel das besser machen können, wenn er die Engel gesandt hätte? Aber er sagt, nein, ich mache das nicht mit meinen Engeln, ich mache das mit meinen geliebten Menschen. Und ich habe mir heute Morgen einen ausgesucht, der heißt Johannes Markus. Johannes wer? Ja, Johannes Markus. Er ist eigentlich gar nicht so prädestiniert. Man hat über ihn überhaupt nicht viel Predigten gehört, also zumindest ist es mir schon passiert. Johannes Markus ist ein Mensch, der wie du und ich hier auf dieser Erde ist und eine Beauftragung Gottes erfährt, der von Gott benutzt wird, aber auch versagt. Und ich hoffe, es geht gar nichts. Die Präsentation, die ich jetzt hier gemacht habe, die ist jetzt wahrscheinlich abgeschossen. Es beginnt ein erster Anfang. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Johannes Markus, er war jung, lesen wir hier. Er war ein junger Kerl, der Jesus nachfolgt, der mit Jesus geht. Er interessiert sich für das, was er sagt. Er möchte bei ihm sein, er möchte ihm nah sein. Johannes Markus gehört nicht zu den Aposteln, er gehört nicht in den engeren Kreis der Jünger, aber er ist dabei. Er ist eigentlich derjenige, der mit am Anfang so vielleicht mitläuft, vielleicht nicht ganz am Anfang, aber er war einer der Schreiber der Bibel. Er hat hinterher dann das Markus-Evangelium geschrieben. Er war ein Schreiber der Bibel, er kannte Barnabas. Barnabas war sein Onkel, er war der Neffe. Er kannte Paulus, noch als er Saulus hieß. Er kannte aber auch Petrus. Er konnte Griechisch und Latein, er war also kein dummer Mensch, er war sprachbegabt und er konnte schreiben, denn nur ein Jünger, der schreiben konnte, konnte auch ein Markus-Evangelium niederschreiben. Er hatte mit seiner Mutter ein großes Haus, lesen wir später. Sie waren also wahrscheinlich auch begütert. Sie hatten Geld, ein großes Haus, sie hatten Angestellte, sie hatten Menschen, die zu ihnen gehörten in dieser Familie. Er hatte einen Hunger nach Leben. Er wollte diesen Jesus Christus kennenlernen. Wer ist dieser Jesus? Und er hat mit ihm die Zeit geteilt. Er war bei ihm und hat ihn auch in schwierigen Stunden erlebt, als er diese Anfechtungen im Garten Gethsemane erlebt hat, als er dann auch verhaftet wurde. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich. Die sind also alle jetzt zu Fuß unterwegs in alle Richtungen. Und das nicht gerade langsam. Sie sind geflohen, sie sind davongelaufen. Allerdings ein junger Mann folgte Jesus Christus nach. Er ist nicht davongelaufen. Er ist Jesus Christus nachgefolgt, er ist dabei geblieben. Er hat die Szene erlebt, wo alle plötzlich dann davonrennen und er ist dabei geblieben, er ist da geblieben, er ist nicht davongelaufen. Ja, und jetzt versuche ich mal mein Glück, wie es weitergeht. Nee. Tut sich nichts. Jungs, was macht ihr mit mir? Das kenne ich nicht. Ja, wo sind wir jetzt? Soll ich drücken oder wie? Nee, tut sich nichts. Ja. Hilf mir. Ja, ein erster. Bitte? Ja. Nee, ich bleibe, ich werde nicht die Flucht ergreifen. Ich bleibe hier. Denn wie er die Flucht ergriffen hat, wird man dann sehen in weiteren Versen, man versucht ihn dann tatsächlich auch zu packen und er hat nur ein leinenes Gewand an, das hat er sich so übergeworfen, ich weiß nicht warum, wie die Umstände waren. Und die ganzen Soldaten oder die ganze Meute, die da um Jesus ist und ihn gefangen nimmt, will ihn dann schließlich auch packen. Und was macht er? Könnt ihr euch vielleicht der eine oder andere sich erinnern? Er flieht und sie packen ihn und er lässt das leinene Übergewand, lässt er einfach fahren. Er rennt nackt davon. Man muss sich das mal vorstellen, wenn jemand von euch einen Film drehen würde und diese Verhaftungsszene drehen möchte und man sieht, wie der Johannes gepackt wird, Markus gepackt wird und er lässt einfach nur dann die Kutte fallen oder reißt sich davon und reißt sich los und läuft davon. Es ist ihm ganz egal, wie er dasteht, er ist nackt, er ist bloß, nichts wie weg, ich will hier nichts mehr zu tun haben. Markus läuft davon, lässt alles fahren. Und jetzt kommt's. Ja, ein erster Anfang endet in einer schmachvollen Niederlage. Diese Nachfolge war vielleicht für ihn zu schwer. Es war ihm zu schwer. Er hat die Entscheidung getroffen, die Umstände waren schwierig, die Umstände waren schlecht. Das sind alle wie die Löwen auf Jesus Christus hin und dann soll ich auch noch damit mitgerissen werden, runtergezogen werden in diese Situation hinein. Und er muss erkennen, dass das, wo er gedacht hat, ich folge Jesus nach, das für ihn zu schwer wird. Und nicht einmal Petrus konnte ihm folgen. Selbst Petrus hat Jesus verraten. Selbst der große Petrus hat ihn verraten, hat Jesus Christus verleugnet. Und das wissen wir, dass dann plötzlich der Hahn gekräht hat. Und manchmal ist es besser, Nein zu sagen, loszulassen. Denn diese Aufgabe, die Jesus da übernommen hat, die war für Markus zu schwer. Und im Nachgang müssen wir sagen, da hätte er nie nachkommen können. Besser mit leeren Händen dastehen und nichts haben, als mit Jesus Christus zu leiden, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Aber man muss erkennen, dass dieser Vorfall ihn stark belastet hat. Dieser Vorfall hat ihn so belastet, diese ganze Situation hat er in seiner Seele mit herumgetragen und hat ihn runtergezogen. Zusammenfassend müssen wir sagen, werde dir deiner Schwachheit bewusst, denn du hast nichts zu bieten. Mit Markus lernen wir, dass wir trotz allem, was wir haben, trotz allem, was wir meinen zu können, in manchen Situationen nichts tun können. Dass wir nichts tun können, wo wir Gott irgendwie eine Ehre machen können, eine Ehre bereiten können. Wir müssen erkennen, das, was ich habe, ist eigentlich im Grunde genommen leere Hände. Jesus Christus ist derjenige, der für uns die Erlösung geschaffen hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, das wir nie hätten tun können. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und hat diese schrecklichen Schmerzen erlitten und ertragen, damit er den Weg zum Vater frei machen kann. Und das ist für uns zu groß, dieser Weg ist für uns zu groß, diesen Weg zum Vater selber zu machen, selber zu bewerkstelligen, das können wir nicht. Und deswegen werde dir deiner Schwachheit bewusst. Markus ist auch seiner Schwachheit bewusst geworden und ist mit leeren Händen dagestanden, denn er hatte wirklich nichts zu bieten. Eine erste Chance nach der Niederlage gibt es, als ihm Petrus, und gemeint ist Petrus, das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Markus, Johannes Markus. Dort waren viele zum Gebet versammelt. Was ist geschehen? Petrus ist verhaftet worden. Petrus saß im Gefängnis, im innersten Teil des Gefängnisses, an Ketten gebunden zwischen mehreren Soldaten, schwer bewacht in der Nacht. Und plötzlich kommt ein Engel und seine Fesseln fallen ab und der Engel sagt zu ihm, komm, mach schnell, wir verlassen dieses Gefängnis. Und Petrus läuft diesem Engel nach und sie treten plötzlich ins Freie. Petrus ist frei von den Fesseln, Petrus ist frei vom Gefängnis. Und er steht dann draußen vor der Tür und was macht er? Er geht zum Haus des Markus, also der Mutter von Johannes Markus, weil dort alle versammelt sind und weil dort alle beten. Und ihr seht einmal, das, was auch die Macht eines Gebetes bewegt, dass selbst die Fesseln den Petrus nicht im Gefängnis halten können. Und da sehen wir, dass Johannes Markus wahrscheinlich das auch mitgekriegt hat, dass Johannes Markus auch dabei ist im Gebetskreis im Haus der Mutter des Markus. Dort ist die Gemeinde versammelt und sie betet. Und das können wir jetzt dann im Januar, wenn wir dann die Gebetswoche, Allianz-Gebetswoche haben, wünsche ich mir, dass wir solch ein Haus hier sind, dass viele da sind, die für die Mission, für Menschen beten, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und so ist die Gemeinde dort im Haus des Markus versammelt, um zu beten, um geistliche Gemeinschaft im Gebet zu haben. Es geht weiter. Nachdem Barnabas und Saulus ihre Aufgabe in Jerusalem erfüllt haben, kehrten sie in Begleitung von Johannes Markus nach Antiochia zurück. Da lesen wir eine weitere Bibelstelle von Markus. Einmal Barnabas ist da, und Saulus ist da. Barnabas hat Saulus aus Tarsus zurück nach Antiochien geholt und hat dort mit ihm gelebt. Hat ihm dort die Schriften ausgelegt und dort haben sie miteinander gearbeitet. Und nachdem bekannt worden war, dass in Jerusalem die Gemeinde leidet, dass sie Hunger leidet wegen einer Hungersnot, sammelt die Gemeinde in Antiochia und schicken Barnabas und Saulus mit dem gesammelten Geld, mit den gesammelten Gaben nach Jerusalem, um dort die Gemeinde zu unterstützen, um dort der Gemeinde Geld zu geben, damit sie nicht verhungern, damit sie keine große Not leiden. Nachdem Barnabas ihre Aufgabe von Jerusalem erfüllt haben, kehrten sie in Begleitung von Johannes Markus nach Antiochia zurück. Also aus zwei wurden plötzlich drei. Der Markus wurde plötzlich als Mann entdeckt, ein junger Kerl, den man mitnehmen kann, den man anleiten kann, den man so weit ausbilden kann, so weit an die Hand nehmen kann, damit er auch in der späteren Zeit mal andere anleiten kann. Und dann gibt es eine weitere Bibelstelle, in der Johannes Markus erwähnt wird. Da befinden wir uns mittlerweile auf der ersten Missionsreise des Paulus. In Salamis angekommen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Als Helfer hatten sie Johannes Markus dabei. Also Johannes Markus, ein erster Missionar, der mit auf der Missionsreise ist und damit dann lernen kann, wie es geht und wie es funktioniert. Ich habe euch hier mal eine Karte gezeigt. Sie starten hier von Antiochien, geht es nach Salamis, das ist die Insel auf Zypern, und dann gehen sie durch Paphos, die Stadt, also quer durch die Insel durch, verkündigen dort das Evangelium und in Paphos machen sie Zwischenstation und dann geht es weiter mit dem Schiff Richtung Perge, Richtung Pamphylien. Und dort lernt Markus dann, wie es heißt oder was es heißt, das Evangelium zu verkünden. Und zusammenfassend könnte man diesen Gedanken sagen, nutze deine Chance, so unscheinbar sie auch aussieht. Johannes Markus ist einfach nur mitgelaufen. Er ist einfach nur mitgegangen. Es ist von ihm nicht viel erwartet worden, einfach nur geh mit. Sieh, was zu tun ist, hilf uns mit. Das waren wahrscheinlich ganz praktische Dienste, nach einem Zimmer zu gucken oder Essen zu besorgen oder mit dabei sein, wenn die zwei Barnabas und Saulus das Evangelium verkündet haben. Einfach nur lernen und sehen und schauen. Learning by doing. Mithelfen, das Evangelium zu verkünden. Nutze deine Chance, so unscheinbar sie auch aussieht. Es sind nicht die großen Dinge, die auf uns warten, sondern einfach nur die kleinen Dinge, treu zu sein, mit den anderen zusammenzuarbeiten, keine Konfusion zu erstellen, sondern einfach nur treu zu sein und mitzuhelfen. Ja, aber wie so ist im Leben, es gibt Niederlagen. Und Niederlagen mit Konsequenzen, Niederlagen mit Folgen. In der Apostelgeschichte 13, Vers 13 lesen wir, von Paphos aus stachen Paulus und seine Begleiter, jetzt heißt er Paulus, nicht mehr Saulus, wieder in See und kamen nach Perge in Pamphylien. Hier trennte sich Johannes von ihnen und kehrte wieder nach Jerusalem zurück. Nochmal die Karte. Ja, wir gehen nochmal zurück. So. Also sie sind hier in Paphos angekommen, da muss irgendwas passiert sein, von hier bis nach hier. Wir lesen hier, dass er im Perge 180 Grad Drehung macht, ein Schiff sich mietet oder guckt, wo ein Schiff ist und dann ab wieder Richtung Heimat, ab nach Antiochia. Wir wissen es nicht, es wird später in ein paar Sätzen genannt, warum. Aber er haut ab, er lässt die beiden gestandenen Männer stehen, er brüskiert sie. Im Grunde genommen, wie anders könnte ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt die ganze Zeit schon mit dem Kerl unterwegs bin und plötzlich lässt er uns hier stehen und läuft davon. Er muss es ja auch den beiden ins Gesicht sagen. Du Paulus, du Barnabas, nee, ich gehe heim. Ich lasse euch jetzt hier eurem Schicksal ergeben und ich laufe davon. Und das waren noch ganz harte Zeiten, die das Paulus und der Barnabas hinter sich bringen mussten auf dieser ersten Missionsreise. Wir lesen sogar, dass der Paulus gesteinigt wurde. Also Paulus hat sein Leben hingegeben, Barnabas im Grunde genommen auch. Und der Johannes Markus lässt die beiden einfach stehen. Er lässt sie im Regen stehen. Er bringt es nicht fertig, ihnen in die Augen zu gucken. Er dreht sich um und läuft davon. So, da waren wir. Und er kehrte wieder nach Jerusalem zurück. Markus war wahrscheinlich das Umherziehen nicht gewohnt. Er war ja, ihr wisst ja, er hat ein großes Haus. Wir wissen nicht großartig, dass er auf Wanderschaft war. Ich denke, der wird wahrscheinlich so zu Hause gelebt haben bei seiner Mutter. Ich sage jetzt mal, vielleicht war er auch ein bisschen das nie gewohnt gewesen. Er war ein Muttersöhnchen daheim. Er hatte nie große Schwierigkeiten. Es war immer Geld da, es war immer ein Haus da, es waren immer Bedienstete da, die für ihn gesorgt haben, die ihm ja so weit versorgt haben, dass ihm an nichts gefehlt hat. Aber er war nicht gewohnt, dass es irgendwelche Schwierigkeiten geben kann. Von dem her auf dieser ersten Missionsreise, gerade in Paphos, stand plötzlich ein Zauberer auf der Matte und der versuchte dann, Situation so zu beeinflussen, dass er auch von dem die Gabe des Heiligen Geistes bekommt. Da gab es wahrscheinlich erste Unsicherheiten. Er war im Gefolge von zwei gestandenen Männern, Paulus und Barnabas. Das waren ja nicht irgendwelche Leichtgewichte, sondern das waren Schwergewichte. Und die würden wahrscheinlich auch gesagt haben, du komm, mach's mal, nicht so, mach dir mal da keinen Kopf darüber. Wir sind ja da. Und ja, und so kehrt er wieder zurück nach Jerusalem. Und Markus war das Umherziehen nicht gewohnt. Er war ein Muttersöhnchen. Jetzt, warum das jetzt wieder so kommt, weiß ich auch nicht. Ja. Und so geht die Zeit dahin. Paulus ist mittlerweile und Barnabas wieder zurück in Antiochien. Die erste Missionsreise ist beendet und sie sind dort und machen ihren Dienst in der Gemeinde, leben dort, bringen die Gemeinde weiter, erbauen die Gemeinde, bauen die Gemeinde auf. Paulus und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Das war die Arbeit, die Paulus und Barnabas getan haben. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in welchen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Das war der Gedanke des Paulus: Wir müssen gucken, wie es denen geht. Er hat ein richtiges Herz gehabt, die Brüder zu trösten, denen das Wort Gottes weiterzugeben, sie weiterzubringen im Glauben, im geistlichen Leben weiterzubringen. Und ja, das war sein Anliegen. Und der Barnabas sagt: Ja, gut, okay, du hast recht, es ist notwendig, das machen wir. Aber Barnabas wollte auch den Johannes Markus wieder mitnehmen. Scheinbar hat der Johannes Markus sich mittlerweile ein bisschen doch unter die Füße gekriegt und hat beim Barnabas wieder Punkte sammeln können. Aber beim Paulus, da war es vorbei. Das ging nicht mehr. Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum Werke. Der Paulus hat gedacht: Einmal machst du das mit mir, ein zweites Mal nicht. Dich nehme ich nicht mehr mit. Und man kann ja vermuten, was es heißt, was dann passiert ist. Es kam nun zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern. Das heißt, sie kamen hart aneinander, heißt es dort im Text. Die haben sich gefetzt, dass die Fetzen flogen. Die haben sich aneinander, wahrscheinlich haben sie sich auch angeschrien, die haben sich gestritten. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn ich jetzt als Markus dazwischen stehen würde, da hat er wahrscheinlich nur noch den Kopf eingezogen. Und hat dann mal da gehört, was er eigentlich da gemacht hatte. Wie Paulus ihm das vorgehalten hat, was er damals dort gemacht hatte in Perge, als er davongelaufen ist. Der Paulus hat ihm wahrscheinlich schon richtig den Kopf gewaschen. Der hat ihm den Kopf gewaschen, da waren keine Haare mehr drauf hinterher. Das heißt, es gab einen Streit, es ging sogar so weit, dass Paulus und Barnabas sich getrennt haben. Dieser Streit war so heftig, dass der eine sagte: Okay, dann lauf doch du davon. Mach deinen eigenen Weg. Der Paulus hat dann den Silas mitgenommen und ist dann mit dem Silas dann auf die zweite Missionsreise gegangen. Aber der Barnabas hat die Sicht gehabt für den Markus. Er hat immer noch auf ihn gehofft, hat immer noch gezählt auf ihn. Er hat ihn mit an die Hand genommen. Und wo sind sie hingefahren? Nach Zypern, also auf die Insel wieder, alles wieder zurück auf den Anfang. Zusammenfassend könnte man auch hier sagen: Rechne mit Niederlagen, aber auch mit Menschen, die zu dir stehen. Es gibt nicht nur das Aus, das endgültige Aus, so wie es Paulus in Anführungszeichen beschlossen hatte. Und man muss merken, der Paulus hat sich auch geändert. Er hat sich auch gedreht. Aber es gibt auch Menschen, die wie der Barnabas sind, und ich hoffe, auch in unserer Gemeinde hat es Menschen, die wie der Barnabas sind, die bereit sind, auch wenn mal Fehler begangen sind, doch wieder mit dir einen neuen Anfang zu wagen. Dass eine Barmherzigkeit da ist, dass einer da ist, der trösten kann. Und bei Barnabas heißt ja, er ist das Name übersetzt, Sohn des Trostes. Barnabas, Sohn des Trostes, ein Mensch, der in der Lage ist, dich in die Hand zu nehmen wieder und mit dir wieder erste Schritte zu gehen, trotz Versagen. Zweite Chancen wäre der nächste Gedanken. Aristarch, der mit mir, in Klammer Paulus, ist, im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen, ebenso Markus, der Neffe von Barnabas. Was finden wir hier jetzt plötzlich? Das sind die letzten Grußworte, die Paulus hier an die Kolosser richtet. Plötzlich finden wir Johannes Markus bei Paulus. Und Paulus sitzt im Gefängnis. Also Markus war sich mittlerweile nicht mehr zu schade, sich zu diesem Paulus zu stellen. Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt, vielleicht hatte Markus freien Zugang zu ihm. Er schämt sich nicht mehr, zu diesem Paulus zu gehen, obwohl er im Gefängnis sitzt. Obwohl es bessere Situationen gäbe für ihn, aber er ist bereit, zu Paulus zu gehen und ihn zu unterstützen, ihm da Kraft zu geben, wo ihn andere auch verlassen haben. Vielleicht ist es ja auch er, der den Kolossern den Kolosserbrief überbringt. Da heißt es dann weiter, seinetwegen habt ihr ja schon Anweisungen erhalten, das heißt, da hat vorher schon ein Schriftwechsel stattgefunden mit den Kolossern, nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Das heißt, Paulus hat sich geändert im Denken über den Johannes Markus. Er hat sich geändert und hat ihm gesagt, du, bring mir den Kolossern diesen Brief oder richte Grüße aus und geh hin. Wir haben eine weitere Stelle von Johannes Markus. Nur Lukas ist noch bei mir. Die Rede ist wieder von Paulus im Gefängnis. Wenn du kommst, bring Markus mit, denn ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Paulus ist auf Markus innerlich angewiesen, kommt es mir vor. Er braucht ihn. Vielleicht, um irgendwelche Briefe zu schreiben. Er kann ja schreiben. Er ist ja einer derjenigen, der schreiben kann. Vielleicht hat er ihm einige Briefe diktiert und Markus hat die ordentlich, sauber, mit feiner, schöner Schrift niedergebracht. Er hat Verwendung jetzt plötzlich für ihn. Er hat Verwendung für ihn und Jesus Christus braucht auch dich. Jesus Christus hat auch für dich Verwendung. Und hier eine zweite Chance. Epaphras, der mit mir für Christus im Gefängnis sitzt, lässt dich grüßen, ebenso Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Paulus adelt den Markus und die anderen als seine Mitarbeiter. Das sind nicht irgendwelche Mitarbeiter, das sind seine Mitarbeiter. Ja, und die letzte Bibelstelle, die wir über Markus lesen, die Gemeinde in Babylon, hier lässt euch grüßen. Auch Markus, der mir wie ein Sohn ist. Und das Ganze lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 13. Markus ist bei Petrus jetzt mittlerweile angekommen und ist dort ein Diener des Petrus geworden. Und für Petrus ist Markus wie ein Sohn geworden. Was Schöneres kann man doch über eine Persönlichkeit nicht sagen. Du bist mir wie ein Sohn, du bist mir wie eine Tochter geworden. Johannes Markus hat sich geändert. Was hat sich geändert? Aus einem ängstlichen jungen Mann wurde ein zuverlässiger Diener. Aus dem ängstlichen jungen Mann wurde ein mutiger Mitarbeiter, der sich nicht gescheut hat, ins Gefängnis zu gehen, um andere zu trösten. Aus einem ängstlichen jungen Mann wurde ein verantwortungsvoller Mensch, der bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Zusammenfassend möchte ich sagen, Gott will dich gebrauchen, denn er hat Arbeit für dich. Gott will dich gebrauchen, denn er hat Arbeit für dich. Ich möchte euch ein Buch vorstellen. Nichts Unanständiges. Nie wieder Flügelhemd. Darin ist eine Begebenheit beschrieben. Wenn man das Buch aufschlägt, dann liest man plötzlich von einem, der aufwacht im Krankenhaus. Das ist ganz raffiniert gemacht von Ralf Winkler und Susanne Schlecht, die beide zusammengehören. Und er wacht im Krankenhaus auf und sieht um sich Gestalten. Er weiß sie anfänglich nicht zu deuten, was da alles ist. Und so nach und nach lesen wir, dass er zu sich kommt und erwacht. Und er wollte eigentlich nur noch 5 Minuten Motorrad fahren an einem Sonntag. Und das Ganze, ist ganz kreativ gemacht. Er wacht dann plötzlich im Krankenhaus auf und wird dort, kommt zu sich und muss dann erleben, dass er wie viel Knochen gebrochen hat und alles Mögliche. Und er berichtet dann, wie er dann nach und nach wieder gesund wird, wieder hergestellt wird und dann irgendwann mal wieder entlassen wird und dann trotzdem noch mit deinen Nachwirkungen leben muss. Ein schönes Buch für Motorradfahrer, die noch gerne Motorrad fahren und nicht wissen, was alles passieren kann. Hans-Joachim Eckstein hat mal den Satz gesagt, wir sind alle Rekonvaleszenten, ein Leben lang. Rekonvaleszenten sind Persönlichkeiten, die einen Unfall erlebt haben, die operiert worden sind, die gesund worden, die jetzt im Krankenhaus liegen und sich jetzt nach und nach damit beschäftigen müssen, wie geht es jetzt weiter, machen erste Schritte, zaghafte Schritte, weiterzukommen, um wieder gesund zu werden. Und genau das ist unsere Position, um da jetzt auch diesen, das Hemd erinnert mich an das Flügelhemd, an das Hemd, das der Markus gehabt hat, als er davongelaufen ist. Und so sind wir doch alle ein Stück weit alle Rekonvaleszenten. Dieser Gedanke ist bei mir, dass wir alle, wie dieser junge Mann, an einem Tropf oder an einer Infusion dranhängen. Der hat seine Mappe noch dabei in der Hand und da steht alles drin, was ihm passiert ist, dass er sich daran erinnern kann. Und viele von euch wissen ja, dass ich selber im September eine Operation hinter mich gebracht habe und ich bin genau in diesem Flügelhemd, das habe ich auch angehabt. Ihr könnt euch vorstellen, da ist man sich nicht gern, da fühlt man sich nicht drin wohl. Und es ist auch für mich sehr demütigend gewesen, aber es musste sein. Es ist nicht sehr angenehm, wenn man da in diesem Flügelhemd dann durch die Gegend geschoben wird und dann irgendwann mal auf den OP vorbereitet wird. Aber so sind wir alle ein Stück weit hier in unserer Gemeinde. Ist jeder, hat eine Infusion dran. Er ist abhängig von Gottes Wort, dass Gott ihm Kraft gibt, dass das durch die Adern geht, dass es Leben gibt. Wir wissen alle, mit unserem Päckchen, das wir haben, müssen wir rumlaufen, wo alles noch draufsteht, was uns passiert ist und dass Gott uns unsere Schuld, dass Jesus unsere Schuld hinweggetan hat. Dass wir gesund werden können, aber wir sind alle Rekonvaleszenten unser Leben lang. Die einen können vielleicht stehen und laufen, und laufen mit ihrer Infusion wie so ein Bischofsstab durch die Gemeinde. Es gibt welche, die werden durch die Gemeinde geschoben. Die können noch nicht laufen. Aber ein anderer ist dabei, der hilft zu schieben. Und es gibt Dritte, da ist nichts mehr mit Schieben, die liegen noch im Bett. Die müssen das alles erst wieder lernen, wie man aufsteht, wie man isst, wie man erste Schritte wagen kann. Und so sind wir hier in unserer Gemeinde. Von uns hat es genau diese drei Typen in unserer Gemeinde. Es gibt welche, die können stehen. Es gibt welche, die können weniger. Und es gibt wenige, die können gar nichts mehr oder nicht mehr viel. Und so müssen wir uns, und dieses Bild hat mir am besten gefallen, so sollte unser Dienst in unserer Gemeinde sein. Wir sollten Menschen sein wie Barnabas, die anderen zum OP helfen, die anderen zur Operation helfen, dass sie überhaupt mal Leben bekommen, dass Gott ihnen neues Leben schenken kann, dass Jesus Christus ihnen neues Leben schenken kann, dass sie zum Leben kommen. Und wir, was ist unsere Aufgabe? Wir brauchen nicht viel machen. Wir sollen nur schieben helfen. Wir sollen nur helfen, dass andere Menschen den Weg zu Jesus Christus finden und dass er ihnen das Herz neu beleben kann, dass sie erkennen, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Du brauchst nicht mehr tot zu sein. Und so geht's hinter Jesus Christus her. Wir sollen Jesus Christus nachfolgen. Nachfolgen, nicht überholen. Was heißt das Schild? Hinter Jesus Christus ist ein großes Schild auf seinen Rücken gemalt. Da steht Überholverbot. Wir sollen Jesus Christus nicht überholen, wie manche Besserwisserer oder Rechthaber wissen, ah ja, da geht's jetzt hin und dann laufen sie vor und dabei ist Jesus Christus schon längst abgebogen. Und dann dauert es wieder eine Zeit, bis man wieder sich rückorientieren kann und in der Nachfolge Jesus Christus wieder eintreten kann. Hinter Jesus Christus gibt es Überholverbot. Und so möchte ich mit, ja, auch schließen. Der Markus war nicht perfekt. Markus hat seine Niederlagen erlebt. Aber er hat Menschen gehabt, die der Barnabas und Saulus, der ihm mal den Kopf gewaschen hat, der aber bereit war, ihm wieder zu vergeben, der auch bereit war, ihn wieder mit seinen Gaben und Fähigkeiten in seine Gemeinschaft zu holen. Da war auch ein Barnabas, der den Markus mit an die Hand genommen hat, der ihm trotz aller seiner Fehler einfach gezeigt hat, du, ich schätze dich so wert, ich nehme dich in meine Gegenwart wieder auf, ich vergebe dir, was du gemacht hast, aber ich zeige dir, wie du es weiterleben kannst, wie du weiter mit Jesus Christus in der Nachfolge sein kannst. Und so möchte ich da schließen, einfach euch nur zu sagen, Jesus Christus, und das ist mir wirklich ein ernster Gedanke, dass wir hinterher Jesus Christus herlaufen in der Nachfolge und dass wir ja auch diese Haltung haben, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, dass ich Jesus Christus brauche. Ich weiß, dass ich diese Infusion tagtäglich brauche. Ich weiß, dass ich Jesus Christus brauche mein Leben lang. Und ich will bereit sein und mithelfen, anderen zu schieben, anderen zu helfen, anderen zu dienen, denen es schlechter geht wie mir. Amen.